Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im ersten Buch Mose. Wir fahren fort in unserer Reihe durch die Urgeschichte und wir hören heute auf 1. Mose Kapitel 8, Vers 20 bis Kapitel 9, Vers 17. Der Abschnitt setzt dort ein, als Noah und die Tiere, die mit ihm in der Arche waren, gerade die Arche verlassen hatten. Und was dann passiert, hören wir in 1. Mose 8, Abvers 20. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen um des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über alle Tiere der Erde kommen. Und über alle Vögel des Himmels, über alles, was sich regt auf dem Erdboden und über alle Fische im Meer, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Jedoch euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern, und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind, was für Tiere es auch seien, auf der Erde. Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich bin eigentlich kein großer Comicleser. Aber ein kurzes Cartoon, das ich mal vor Jahren gesehen habe, das ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich fand es zum Schmunzeln und vor allem, ich fand es so unglaublich zutreffend. Man sieht einfach nur einen Jungen und ein Mädchen, die beide aus dem Fenster starren. Es regnet in Strömen. Das Mädchen sagt so zu dem Jungen, oh wei, guck dir mal den Regen an. Was würde eigentlich passieren, wenn der Regen die ganze Welt überflutet? Sagt der Junge altklug, das wird nicht passieren. In 1. Mose 9 hat Gott dem Noah versprochen, dass das nie wieder passieren wird und er hat als Zeichen den Regenbogen gegeben. Im nächsten Bild sieht man dann das Mädchen, wie es erleichtert lächelt und sagt, du hast mir gerade eine große Sorge weggenommen. Dann sagt der Junge, tja, große Sorgen wegnehmen. Genau das tut gute Theologie. Gute Theologie, die beschäftigt sich mit Gott. Und sie beschäftigt sich mit dem Gott, der nicht einfach im Himmel thront, diese Welt erschaffen hat und dann vielleicht irgendwann auf den Knopf Sintflut gedrückt hat. Ganz klar, der wahre Gott, den uns die Bibel zeigt, der sich uns in der Bibel offenbart, der ist der Gott, der alles unter Kontrolle hat. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter. Und wir haben in den letzten Predigten in der Sintflut gesehen, dass er auch der gerechte Richter ist. Aber die Bibel zeigt uns, dass er viel mehr als das ist. Er ist gleichzeitig der Gott, der uns Menschen nahe kommen möchte und der uns Menschen nahe gekommen ist. Er ist der Gott, der sich selbst in einem Buch vorstellt. Er ist der Gott, der uns in diesem Buch Versprechen macht. Und er ist der Gott, der dieses Versprechen immer im Rahmen eines Bundes gibt. Das bedeutet, Gott ist nicht ein Gott, der uns nur dann nahe kommt, solange es vielleicht Vorteile für ihn hat. Und der sich zurückzieht, sobald es mit uns Menschen schwierig wird. Gott ist ein Gott, der in seinem Bund Versprechen gibt und der sich dann selbst an diese Versprechen bindet. Und der deutlich macht, auf mich ist Verlass. Ich bin treu. Ich werde mein Wort nicht brechen. Das verspreche ich euch. Es war schon ganz am Anfang der Noah-Geschichte. Wir lesen das in Kapitel 6, wie Gott dem Noah angekündigt hat, ich möchte einen Bund mit dir machen. In Kapitel 6, Vers 18 lesen wir, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Damals war es so, dass Gott diesen Bund angekündigt hat. Und jetzt, nach der Sintflut, sehen wir, wie Gott diesen Bund tatsächlich einsetzt und dem Noah erklärt. Und dabei sehen wir vor allem diese eine Sache, nämlich, dass der Bund erstmal Gottes Bund ist. Gott hat ihn sich ausgedacht. Es war nicht so, dass Noah den Vorschlag gemacht hat oder Gott zu Noah gegangen ist und gefragt hat, sag mal, Noah, wie wäre es, wenn wir... Nein, Gott hat diesen Bund eingesetzt. Noah profitiert von diesem Bund, aber es ist Gott, der diesen Bund eingesetzt hat. Gott ist salopp gesagt der Chef. In Vers 11 lesen wir, und ich will meinen Bund mit euch aufrichten. Vers 12 lesen wir, das ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze. In Vers 13 lesen wir, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Es ist Gottes Bund. Und die Frage ist, warum schließt Gott diesen Bund? Warum ergreift er die Initiative, um diesen Bund einzusetzen? Und die Antwort ist, um der ganzen Schöpfung zu versichern, dass es in Zukunft nie wieder eine Sintflut geben wird. Und das ist mein Thema für heute, Gottes Bund, um diese Erde zu erhalten. Ich habe drei Punkte, wie meistens. Gottes Bund, um diese Erde zu erhalten. Erstens, Gott verspricht allen Lebewesen, diese Schöpfung zu erhalten. Zweitens, Gott verordnet allen Lebewesen Grenzen, um diese Schöpfung zu erhalten. Und drittens, Gott verdeutlicht allen Lebewesen sein Versprechen, diese Schöpfung zu erhalten. Wir könnten es kurz zusammenfassen. Gott verspricht erstens, zweitens Gott verordnet und drittens Gott verdeutlicht. Wenn wir so die gesamte Bibel betrachten und die verschiedenen Bünde, die Gott mit den Menschen schließt, dann sehen wir, dass jeder Bund der Bibel diese drei Elemente hat. Ja, schon ganz am Anfang bei Adam war das so. Gott verspricht dem Adam, ihn zu segnen. Gott verordnet zweitens dem Adam das Gebot, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen. Und drittens, Gott verdeutlicht sein Versprechen durch diesen anderen Baum, den Baum des Lebens. Heute leben wir im neuen Bund. Und auch da ist es so, Gott verspricht uns, uns von unseren Sünden zu erretten und uns das ewige Leben zu schenken. Er verordnet uns zu glauben, Buße zu tun und seinem Sohn nachzufolgen. Und er verdeutlicht sein Versprechen durch Zeichen wie Taufe und Abendmahl. Jeder Bund in der Bibel funktioniert so. Auch der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat. Und um diese drei Aspekte des Bundes, den Gott mit Noah gemacht hat, geht es heute in dieser Predigt. Und wir wollen mit dem ersten Aspekt anfangen, Gottes Versprechen an alle Lebewesen. Wir können auch sagen, an die gesamte Schöpfung. Erstens, Gott verspricht allen Lebewesen, diese Schöpfung zu erhalten. Das ist Gottes Versprechen an Noah. Ich werde diese Schöpfung nie wieder vernichten durch eine Sintflut, solange die Erde besteht. Und dieses Versprechen hat einen negativen und einen positiven Teil. Den negativen Teil lesen wir in Kapitel 9, Vers 11. Da sagt Gott: Und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Gott sagt, das werde ich nicht mehr tun. Und dann gibt es auch einen positiven Teil, was Gott stattdessen tun wird, am Ende von Kapitel 8, Vers 22. Dort sagt Gott: Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. In anderen Worten, Gott wird diese Erde am Laufen halten. Jahreszeiten und Tageszeiten bestimmen den Verlauf der Zeit. Und wir können uns darauf verlassen. Wir können uns darauf verlassen, wenn die Sonne untergeht, wird sie am nächsten Tag wieder aufgehen, sollte Jesus nicht wiederkommen. Und es sind zwei Dinge, die zentral in Gottes Versprechen sind. Einmal dieses Versprechen gilt für alle Lebenden, also für Menschen und für Tiere. Fünfmal taucht das Wort lebendig oder lebendige in unserem Abschnitt auf. Das betont die Bibel hier sehr stark. Und das Zweite ist, was wir sehen: Gott schließt diesen Bund mit allen von diesen Lebendigen. Ja, dieses Versprechen Gottes gilt tatsächlich allen Menschen und Tieren. Das heißt, es gilt auch den Menschen, die von ihm nichts wissen wollen. Ja, in den späteren Bünden in der Bibel sehen wir dann, dass Gott sie mit seinem Volk schließt. Diesen Bund hier mit Noah schließt er mit allen. 10-mal kommt in unserem Abschnitt das Wort alle vor, wenn es darum geht, für wen dieses Versprechen Gottes gilt. Und das heißt auch, in einem Sinn steht jeder Mensch mit Gott in einer Beziehung, in einem Bund. Selbst die Menschen, die Gott hassen und auf denen der Zorn Gottes bleibt. Und zwar stehen alle Menschen, zumindest in diesem Bund, den Gott ursprünglich mit Noah geschlossen hat. Die Bibel betont das hier nicht nur durch das Wort alle, sondern auch dadurch, dass ganz deutlich wird, dass der Bund für Noah und für seine Nachkommen gilt. Ja, der Bund gilt nicht nur einfach mit Noah und hört dann auf, er gilt für alle seine Nachkommen, also alle Menschen. Zum Beispiel Vers 8: Und Gott redete zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sprach: Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, gemeint ist euren Nachkommen, die nach euch kommen. Aber Gottes Teil in diesem Bund ist nicht nur das Versprechen an alle Lebendigen, also an alle Menschen und Tiere, dieses Versprechen, nie wieder die Erde zu vernichten, es ist auch der Segen Gottes. Vers 1 lesen wir: Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Ja, und dadurch unterstreicht Gott dieses Versprechen an alle Lebendigen. Jeden Sonntag zum Beispiel hier hört ihr einen Aspekt von Gottes Versprechen an euch in dieser Predigt. Ja, letzten Sonntag zum Beispiel, für die, die da waren, da haben wir gehört von der Hand Gottes, die Gott dir gerade für die Täler deines Lebens zuspricht. Heute hören wir von Gottes erhaltender Kraft, die diese Erde erhält und durch die er nicht mehr die ganze Welt durch eine Sintflut strafen wird. Ja, jeden Sonntag hörst du in dieser Predigt einen Aspekt von Gottes Verheißung. Und dann am Ende des Gottesdienstes bekommst du den Segen Gottes zugesprochen. Der folgt auf die Verheißung Gottes, wie hier bei Noah. Und dadurch spricht Gott dir noch einmal ganz konkret für die Woche zu, dich mit seiner Verheißung zu begleiten. Gott unterstreicht sozusagen durch den Segen sein Versprechen. Und er rüstet dich aus. Er rüstet dich aus, weil zu jedem Bund neben dem Versprechen Gottes auch immer ein Auftrag gehört. In Vers 1 gelesen: Gott segnete Noah und seine Söhne. Und dann heißt es weiter in demselben Vers: Und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Das ist genau der Auftrag, den Adam und Eva schon im Paradies bekommen hatten. Noah ist hier so etwas wie der neue Adam. Der Adam, der nach der Sintflut wiederhergestellten Schöpfung. Und wie schon bei Adam dann nach dem Sündenfall ist der Auftrag alles andere als einfach. Ja, um die Erde sich untertan zu machen und sich zu vermehren, sind Dinge notwendig wie Arbeit und wie Kinder bekommen. Und all das kostet jetzt Schweiß und Blut und Schmerzen. Sowohl die Arbeit als auch das Kinderkriegen steht unter einem Fluch. Wir hatten das gelesen in 1. Mose 3. Aber auf der anderen Seite, diese Dinge sind nicht unmöglich. Es ist weiterhin Gottes gute Absicht für die Menschen, dass sie diese Erde bevölkern und dass sie sich diese Erde untertan machen. Auf der einen Seite ist Arbeit und Kinderkriegen jetzt hart. Und auf der anderen Seite werden diese Dinge von den Menschen auch immer wieder missbraucht. Wir haben in Kapitel 4 gelesen, wie die Nachkommen Kains ihren Erfindergeist zu ihrer eigenen Ehre verwenden. In Kapitel 6 haben wir gesehen, wie die Menschen sich in einer Weise zusammengetan haben und Beziehungen eingegangen sind, sodass Gott beschlossen hat, wegen ihrer Bosheit werde ich die Sintflut schicken. Und deswegen gibt Gott hier nicht nur einen Auftrag, sondern für diesen Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, steckt er viele weitere Grenzen. Ja, Gott gibt hier Verordnungen, Gebote, sodass die Menschen auf der verfluchten Erde mit Sünde im Herzen, also dass ein Haufen sündiger Menschen doch zu einem einigermaßen geregelten Leben kommt. Das ist ja die Herausforderung in unserer Welt heute. Wie kann gemeinsames Leben gelingen in einer Welt voller Sünder? Und dazu gibt Gott Verordnungen und Grenzen. Damit die Menschen diesen Auftrag, fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, diese Erde zu bevölkern, überhaupt ausführen können. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott verordnet allen Lebewesen Grenzen, um diese Schöpfung zu erhalten. Und wir finden diese Verordnungen direkt nach Vers 1, nämlich in den Versen 2 bis 6. Bevor der Sündenfall in der Welt war, also im Garten Eden, reichte ein einziger Auftrag. In einer gefallenen Welt braucht es jetzt ganz klare Regeln. Braucht der Mensch ganz klare Regeln, wenn er als Unterkönig unter Gott, dem großen König, diese Erde weiterhin beherrschen soll. Und die Regeln, die wir hier lesen, die lassen sich in zwei Punkte einteilen. Erstens, der Mensch soll der Tierwelt Ordnung geben. Und zweitens, der Mensch soll der Menschenwelt Ordnung geben. Der Tierwelt Ordnung geben und der Menschenwelt Ordnung geben. Als erstes lernen wir hier, dass wir Menschen der Tierwelt Ordnung geben sollen. Ja, wenn ihr einen Biologen fragt, wird er euch bestätigen, biologisch gesehen sind sich Tiere und Menschen sehr ähnlich. Aber es gibt einen riesigen Unterschied, auf den uns die Bibel hier wiederholt hinweist. Wir Menschen sind im Bild Gottes geschaffen. Vers 6. Wir sind als Unterkönige vom großen König eingesetzt, um über diese Welt zu herrschen. Und dabei sind die Tiere unsere Untertanen. Und von daher ist das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren jetzt von Furcht und Schrecken geprägt, lesen wir in Vers 2. Ja, die meisten Tiere, kennt ihr, fliehen vor Menschen, wenn wir ihnen nahe kommen. Andere Tiere fliehen nicht vor den Menschen, sondern werden für die Menschen gefährlich. Und all das sind Folgen des Sündenfalls. Ja, auch im Paradies war der Mensch als König über die Tiere eingesetzt, aber da ging das Ganze ohne Furcht und Schrecken. So ein harmonisches, wunderschönes Miteinander von Mensch und Tier. Das gibt es jetzt nicht mehr. Tiere sind zu Raubtieren geworden, Menschen sind Tieren gegenüber grausam. Es herrscht jetzt Furcht und Schrecken in dieser Beziehung. Das nächste, was wir sehen, ist, dass der Mensch jetzt Tiere essen darf. Das sehen wir in den Versen 3 und 4. Auch das war im Paradies zunächst nicht vorgesehen. Jetzt erlaubt es Gott offiziell. Und in Vers 4 finden wir dann dafür eine Einschränkung. Gott sagt, man darf die Tiere nicht essen, solange das Blut oder das Leben noch in ihnen ist. Ich glaube nicht, dass es hier in erster Linie darum geht, wie man jetzt ein Tier genau schlachten soll, bevor man es isst. Sondern es geht darum, dass man ein Tier erst tötet und dann isst. Und schließlich sehen wir in Vers 5, dass Tiere getötet werden sollen, wenn sie einen Menschen töten. Und die Frage ist, was lernen wir aus diesen ganzen Anordnungen, aus diesen ganzen Geboten über das Miteinander von Menschen und Tieren? Ich glaube, es sind vier Dinge, die wir festhalten können. Erstens, Menschen dürfen und sollen Tiere beherrschen. Menschen dürfen Tiere einsperren, sie dürfen sie an die Leine nehmen, sie dürfen sie vertreiben. Ein friedliches Miteinander von Menschen und Tieren ist in einer gefallenen Welt oft nicht mehr möglich. Und das muss der Mensch in seinem Umgang mit den Tieren berücksichtigen. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, Menschen dürfen Fleisch essen. Ja, es ist total legitim, als Christ auch Vegetarier zu sein. Dagegen spricht nichts. Aber man kann es nicht mit der Bibel begründen. Drittens, Menschen dürfen mit Tieren nicht alles tun. Das ist auch wichtig. Vers 4 lesen wir, dass Menschen Tiere nicht essen dürfen, solange das Blut noch in ihnen ist. Und ich bin davon überzeugt, dass es hier darum geht, also dass das Prinzip, was dahinter steht, folgendes ist. Es gibt Grenzen für die Macht der Menschen über die Tiere. Gott möchte, dass wir Menschen bei allem Beherrschen wertschätzend mit Tieren umgehen und ihnen keine unnötigen Schmerzen zufügen. Und das Vierte, was wir hier sehen, ist, Menschen sind viel mehr wert als Tiere. Menschen sind im Bild Gottes geschaffen, daran erinnert Gott in Vers 6, Tiere sind es nicht. Menschen dürfen Tiere töten. Auf der anderen Seite, wenn ein Tier einen Mensch tötet, muss dieses Tier getötet werden. Es wird eine Sache ganz deutlich. Menschen sind viel wertvoller als Tiere. Ich glaube, dass man das Letzte in unserer westlichen Welt bis vor wenigen Jahren keinem Menschen hätte erklären müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das gerade in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten in unserer westlichen Welt ändert. Teilweise scheint der Tierschutz wichtiger zu werden als der Menschenschutz. Das hat sogar einen richtigen und guten Aspekt. Denn in früheren Zeiten und auch heute immer noch werden Tiere von Menschen unnötig und grausam gequält. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es dafür heute ein größeres Bewusstsein gibt als in früheren Zeiten. Und das ist gut. Aber gerade die Parteien, die sich massiv für den Tierschutz einsetzen, sind bei Menschen weniger auf Schutz bedacht. Sie sind beispielsweise die, die sich oft am stärksten dafür einsetzen, dass Abtreibung immer weiter legalisiert wird. Und was wir daran sehen, ist Folgendes. Bei allen kleineren positiven Entwicklungen in Sachen Tierschutz, im Großen vergessen unsere westlichen Gesellschaften langsam aber sicher Gottes gute Ordnung für das Zusammenleben von Menschen und Tieren. Und ich glaube, dahinter steckt ein weltanschaulicher Grund. Denn wenn man Gott aus seinem Weltbild ausblendet, dann sind wir Menschen plötzlich ja auch nicht mehr im Bild Gottes geschaffen. Und warum sollte es dann einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren geben? Vielleicht wird das eben in unserer Zeit nirgends deutlicher als daran, dass immer mehr in den Tierschutz investiert wird, nicht zu Unrecht, während Abtreibung aber immer normaler wird. Das Erste, was Gott also hier verordnet, ist, der Mensch soll der Tierwelt Ordnung geben. Das sind die Verse 2 bis 5. Der Mensch ist der von Gott eingesetzte Unterkönig, nicht das Tier. Und das Zweite, was Gott verordnet, ist, der Mensch soll der Menschenwelt Ordnung geben. Wir sehen das in Vers 6. Dort heißt es, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott setzt hier Menschen ein, die über andere Menschen gesetzt sind. Ja, diese Menschen haben beispielsweise die Aufgabe, böse Menschen zu bestrafen. In dem Beispiel hier sind das Mörder. Und zum ersten Mal in der Bibel sehen wir in diesem einen kleinen Vers so etwas wie den Staat. Zum ersten Mal haben wir hier eine Ordnung, die das Zusammenleben von Menschen regeln soll. Und zwar von sündigen Menschen. Natürlich steckt dieser Staat hier in Vers 6 noch sehr in den Kinderschuhen. Ja, es gibt genau 8 Menschen in diesem Staat und es gibt genau eine Handvoll Gesetze in diesem Staat. Aber was wir sagen können ist, hier haben wir den Startpunkt des Staates. Und wir sehen dann in der ganzen Bibel, wie die Menschheit wächst. Es gibt bald Könige, es kommen mehr Gesetze hinzu und es wird immer nötiger, dass es eine Institution gibt, die das Zusammenleben der Menschen sichert. Je mehr Menschen zusammenleben, desto wichtiger wird es. Schauen wir dann ins Neue Testament, dann sehen wir beispielsweise in Römer 13 viel genauer, was ein Staat aus Gottes Perspektive zu tun hat. Paulus sagt dort, der Staat soll die Guten belohnen und die Bösen bestrafen. Aber genau dieses Prinzip finden wir in Grundzügen zum ersten Mal hier in 1. Mose 9, Vers 6. In anderen Worten, staatliche Regierungen sind dafür da, das äußere Zusammenleben sündiger Menschen zu regeln. Der Staat hat also zum Beispiel die Aufgabe, durch eine Armee das Land nach außen zu schützen und durch Gesetze und eine Polizei, die diese Gesetze durchsetzt, das innere Zusammenleben zu sichern. Die Bibel ist so realistisch, dass sie ganz klar sieht, die perfekte Welt wird es auf dieser Erde nie geben. Die Gegenwart der Sünde macht es unmöglich. Aber durch den Staat schenkt Gott etwas, das eben das Zusammenleben der Menschen einigermaßen sichern soll. Das Problem ist nur, nicht nur die Menschen, sondern auch der Staat ist immer wieder von der Sünde betroffen. Immer wieder neigen Staaten dazu, eben nicht das zu tun, wofür Gott sie eingesetzt hat, sondern diesen Auftrag Gottes zu überschreiten. In Offenbarung 13 lesen wir sogar, wie der Staat immer wieder zum Handlanger des Teufels wird. Und ich glaube, dass Staaten das hauptsächlich auf zwei verschiedene Arten tun. Das eine ist, anstatt die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen, definieren sie Gut und Böse um. Und dann werden plötzlich nicht mehr die Bösen bestraft, sondern die Guten. Ich habe folgende Nachricht in den letzten Wochen gelesen aus der kanadischen Stadt Edmonton. In dieser Stadt wurde Mitte Februar der Pastor James Coates inhaftiert. Er saß für mehrere Wochen im Gefängnis dafür, dass er mit seiner Gemeinde trotz Corona-Lockdown weiterhin Gottesdienst gefeiert hat. Und nachdem Pastor Coates schon einige Tage wirklich im Gefängnis saß, wurde in derselben Stadt ein Sexualstraftäter aus dem Gefängnis entlassen. Da man von der Regierung der Stadt aber nicht davon überzeugt war, dass der Mann keine Gefährdung mehr für die Öffentlichkeit darstellt, schickte man eine Warnung an die Bevölkerung raus. Zitat: Die freigelassene Person ist ein verurteilter Sexualstraftäter und die Polizei von Edmonton hat glaubhafte Gründe, davon überzeugt zu sein, dass er ein weiteres Sexualverbrechen an jemandem, der jünger ist als 16 Jahre, begehen wird. Was wir hier haben, ist ein Staat, der Pastoren einsperrt, weil sie predigen, und gefährliche Sexualstraftäter auf freien Fuß setzt, obwohl sie ziemlich sicher wieder ein Verbrechen begehen werden. Beides in derselben Stadt. Was sich hier zeigt, ist, wie ein Staat das, was Gott bei Noah hier eingesetzt hat und später im Neuen Testament immer genauer erklärt, zumindest in diesem Fall völlig auf den Kopf stellt. Und das ist das Problem. Nicht immer ist es so, aber häufig ist es so, dass Staaten böse und gut umdefinieren. Und das Zweite, was Staaten häufig tun, wenn sie zum Handlanger des Teufels werden, sie überschreiten den Bereich, für den Gott sie eingesetzt hat. Anders formuliert, häufig maß der Staat sich viel mehr Rechte an, als Gott ihm gegeben hat. Anstatt sich nur um das äußere Zusammenleben zu kümmern und das zu sichern, greifen Regierungen in Familien, in Gemeinden, in das Privatleben von Menschen ein, obwohl das nicht ihr Bereich ist. Darum geht es nicht beim Staat. Ich habe das schon einmal in einer meiner letzten Predigten erklärt, deswegen werde ich das jetzt nicht genau erklären. Aber eine Sache müssen wir als Gemeinden und Kirchen gegenüber dem Staat immer wieder betonen. Gott hat den Staat nicht dazu eingesetzt, den Gesang in Gemeinden zu regeln, die Kindererziehung zu übernehmen oder den Menschen zum glücklichen Bürger zu machen. Diese Aufgaben hat Gott anderen Gruppen gegeben, nicht dem Staat. Was nehmen wir aus diesen ganzen Geboten hier in den Versen 2 bis 6 mit? Wir haben gesehen, Gott setzt den Menschen als Unterkönig über die Tierwelt ein, Verse 2 bis 5, und er setzt Menschen über andere Menschen ein, um das Zusammenleben sicherzustellen, Vers 6. Und daneben gibt es auch Dinge, die sind nicht die Aufgabe des Menschen. Es gibt Dinge, darum sollen wir uns als Unterkönige nicht kümmern. Denn darum kümmert sich der große König selbst. Und zu diesen Dingen, um die sich der große König selbst kümmert, gehört das Klima. Ja, als Menschen brauchen wir keine Fridays for Future, keine Klimagipfel und auch keine Klimaabkommen. Gott hat versprochen in Kapitel 8, Vers 22, von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Ja, anders formuliert, das Klima gehört nicht zum Kompetenzbereich von uns Unterkönigen, sondern da sagt der große König, darum kümmere ich mich. Und er verspricht uns, macht euch keine Sorgen. Das geht einfach immer so weiter. Ja, mal sind Tage kürzer und mal länger. Mal fällt die Ernte reicher aus, mal weniger gut. Mal gibt es auch Hungersnöte. Mal ist es wärmer auf der Erde und mal kälter. Aber grundsätzlich bleibt das alles immer im Gleichgewicht. Es gibt also auch eine Grenze zwischen uns Unterkönigen und dem großen König. Und wenn sich heute viele Menschen anmaßen, das Klima ändern oder retten zu wollen, dann ist das nicht nur ziemlich anmaßend. Man greift auch in einen Bereich ein, über den Gott hier sagt, das ist meiner. Dafür habe ich euch keinen Auftrag gegeben. Ihr habt genug zu tun, kümmert euch darum und lasst mir die Dinge, die mir gehören. Ja, vernünftiger Umweltschutz zum Beispiel oder vernünftiger Tierschutz, das gehört tatsächlich zu unserem Auftrag. Das ist unsere Aufgabe als Menschen. Aber Klimaschutz ist Gottes Bereich. Und diesen Bereich können wir getrost Gott überlassen. Die Bibel sagt uns, die Welt wird nicht den Klimatod sterben. Es ist Gott, der dieser Welt ein Ende machen wird. Und das nimmt uns die Sorgen. Denn so ist gute Theologie. Sie beruhigt. Und was heißt das alles für uns? Ich denke, es heißt für uns, wir sollen erstmal überall dort, wo der Staat funktioniert, dankbar sein. Dort, wo der Staat die öffentliche Ordnung aufrecht erhält und uns vor tatsächlich Bösen schützt, sollten wir sehr dankbar sein. Und das ist in unserem Land in weiten Teilen auch noch der Fall. Wir müssen dem Staat auch gehorchen, überall dort, wo er nicht im Widerspruch zu Gottes Wort steht. Und wir sollen, auch daran erinnert uns die Bibel immer wieder, für unsere Regierenden beten. Wir sollten aber auch ganz realistisch sehen, dass die Staaten in der westlichen Welt, also auch hier in Deutschland, immer mehr dazu neigen, Gut und Böse umzudefinieren und dass sie zweitens eben ihre Kompetenzen, die Gott ihnen gegeben hat, immer mehr überschreiten. In jedem Bund, den Gott mit den Menschen macht, ordnet er Dinge an. Und in diesem Bund mit Noah, dem Bund, der mit allen Lebewesen gemacht wurde, der also so breit oder so groß ist wie kein anderer Bund, betreffen diese Verordnungen das Zusammenleben von Menschen und Tieren und von Menschen mit Menschen. Nur so kann das Zusammenleben hier auf dieser Erde halbwegs funktionieren. Aber wir sollten dabei zwei Dinge berücksichtigen. Erstens, das ist alles nur eine Notordnung. Sie ist nur dafür da, dass wir als Sünder zusammenleben können. Und zwar unabhängig davon, ob wir zu den Nachkommen der Frau gehören, also zu den Freunden Gottes, oder ob Menschen eben dem Samen der Schlange angehören, also den Feinden Gottes. Damit all die zusammenleben können, gibt es diese Notordnung, die Gott hier einsetzt. Und zweitens müssen wir verstehen, dass dieser Bund mit seinen Verheißungen und seinen Ordnungen nicht dazu da ist, irgendeinen Menschen zu Gott zu bringen. Ja, alle anderen Bünde der Bibel, die dienen dazu, dass wir als Gottes Freunde mit Gott in Beziehung treten können, eine Beziehung haben können. Und was dieser Bund hier mit Noah tut, der mit allen Menschen geschlossen ist, er schafft den Rahmen dafür. Was meine ich damit? Nur in einer Welt, in der einigermaßen Ordnung herrscht, können wir als Gemeinde existieren. Können wir als Christen überhaupt nur da sein? Können wir unsere Botschaft weitersagen? Ja, damit Gemeinde sein kann in dieser Welt, braucht es eine Ordnung. Und für diese Ordnung hat Gott diesen Bund mit Noah gemacht und hat das Zusammenleben in dieser Welt geregelt. Ein ganz einfaches Beispiel. Als Christen sollten wir dankbar dafür sein, dass es eine Straßenverkehrsordnung gibt. Ja, manche von uns, wenn sie geblitzt werden, ärgern sich darüber. Aber ich denke, wenn wir tief in uns gehen, sind wir grundsätzlich dankbar dafür. Und dadurch schafft Gott durch den Staat einen Rahmen dafür, der es uns ermöglicht, zum Beispiel heute Morgen relativ sicher hier in der Gemeinde anzukommen. Ja, diese Straßenverkehrsordnung bekennen wir nicht im Gottesdienst. Wir singen sie auch nicht. Und sie hat vermutlich auch noch nie irgendjemanden zu Gott geführt. Darum geht es auch nicht. Aber was diese Straßenverkehrsordnung zum Beispiel tut, ist, sie schafft einen sicheren Rahmen, der es uns dann ermöglicht, hier zum Beispiel Gottesdienst feiern zu können, gemeinsam leben zu können in dieser in Sünde gefallenen Welt. Und genau für diesen Rahmen, für diesen sicheren Rahmen ist der Bund Gottes mit Noah da. Er schafft ein Fundament, auf dem dann Gott mit den Menschen seines Wohlgefallens eine Freundschaft gründen kann. Und wie das bei allen Bünden Gottes so ist, Es gibt nicht nur das Versprechen, es gibt nicht nur die Verordnungen, sondern es gibt auch ein Zeichen zur Verdeutlichung. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott verdeutlicht allen Lebewesen sein Versprechen, diese Schöpfung zu erhalten. Für Gottes Bund mit Noah ist dieses Zeichen der Regenbogen. Wir lesen davon ab Vers 12. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich festsetze auf ewige Geschlechter hin, zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen, die bei euch sind. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, der soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Wenn es nun geschieht, dass ich Wolken über der Erde sammle und der Bogen in den Wolken erscheint, dann will ich an meinen Bund gedenken, der zwischen mir und euch und allen lebendigen Wesen von allem Fleisch besteht, dass künftig die Wasser nicht mehr zur Sintflut werden sollen, die alles Fleisch verdirbt. Ja, wenn wir uns so einen Regenbogen angucken, dann ist es so, dass er von Osten nach Westen reicht. Er reicht von der Erde bis zum Himmel. Alle Lebewesen im Bereich des Regenbogens, alle Lebewesen von Ost nach West, auf der Erde und am Himmel, alle sind eingeschlossen. Und all diesen Lebewesen verdeutlicht Gott durch dieses Zeichen: Solange diese Erde besteht, wird es nie wieder eine Sintflut geben. Solange diese Erde besteht, werden diese ganzen Dinge, die er uns versprochen hat, nicht aufhören. Durch diesen Regenbogen erinnert Gott sich selbst daran, dass er die Erde nie wieder vernichten wird. Ihr könnt nochmal reinschauen, das ist interessant, Vers 15. Gott sagt: Dann will ich an meinen Bund denken, wenn ich den Regenbogen sehe. Oder Vers 16, darum soll der Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und an den ewigen Bund gedenke zwischen Gott und allen lebendigen Wesen. Denn ich habe das in den letzten Predigten schon betont, es ist nicht so, dass Gott tatsächlich erinnert werden muss. Gott vergisst nicht. Das Problem ist, wir vergessen. Und deswegen erinnert Gott uns durch den Regenbogen daran, dass er sich erinnert. Ja, er erinnert uns daran, dass er sich erinnert. Anders formuliert, Gott hat seinen Bund natürlich immer auf dem Schirm. Aber wir vergessen ihn so schnell. Wir blicken oft in uns hinein, hören auf unsere Gefühle und so ist dann unsere Stimmung. Und so denken wir dann vielleicht auch über unsere Gottesbeziehung. Gott liebt es, über Zeichen mit uns zu kommunizieren. Er tut das immer wieder in jedem Bund. Bei Adam, wir haben das gesehen, war das der Baum des Lebens. Bei Noah ist es der Regenbogen. Später beim Volk Israel war es die Beschneidung, das Passafest, die vielen Opfer und der Tempel. Und heute im neuen Bund sind diese Zeichen Taufe und Abendmahl. Und diese ganzen Zeichen, die Gott einsetzt, um seine Bünde zu verdeutlichen, die haben immer den Vorteil, sie sind unabhängig von unseren Gefühlen. Ja, in unserer Kultur ist es ja so verbreitet zu sagen, das, was ich fühle, das stimmt. Das Problem ist, Gefühle sind mal so und mal so. Gott liebt Gefühle. Ja, er hat uns mit Gefühlen geschaffen. Aber er hat sie nicht geschaffen, um darüber mit uns zu reden. Dafür hat er Worte geschaffen und er hat dafür Zeichen geschaffen. Zeichen wie den Regenbogen. Und immer wenn wir den Regenbogen sehen, können wir uns daran erinnern, Gott hat uns versprochen, ich werde diese Welt nie wieder durch eine Sintflut richten. Aber was wir auch gesehen haben, der Bund mit Noah, das ist nur der Rahmen für die Erlösung. Ja, als solcher ist er gut. Aber es gibt noch viel Besseres. Denn die viel drängendere Frage, die wir uns stellen, ist doch oft nicht, wird diese Welt weiter bestehen, wird es morgen noch diese Welt geben? Sondern die viel drängendere Frage, die wir doch oft stellen, ist, was ist eigentlich mit mir? Werde ich bleiben? Was passiert nach dem Tod? Welche Antwort gibt es auf meine Schuld vor Gott? Die Antwort auf diese Fragen ist Gott selbst, sein eigener Sohn. Er hat bezahlt, dadurch, dass er sich selbst, seinen eigenen Körper und sein eigenes Blut für dich gegeben hat. Aber auch hier stellt sich die Frage, woher weißt du, dass das auch für dich gilt? Unsere Gefühle, die oft so voller Scham sind, die helfen uns da wenig weiter. Und was wir brauchen, ist ein Zeichen, was uns von außen erklärt. Das gilt für mich. Für mich ist bezahlt. Ja, das Abendmahl zum Beispiel ist so ein Zeichen, dass du sehen, dass du riechen und vor allem schmecken kannst. Und wo du wissen kannst, so sicher, wie ich dieses Brot gerade esse, So sicher gilt das, was Jesus für mich getan hat. Und zwar egal, wie ich mich jetzt gerade fühle. Das Abendmahl ist hier auf der Erde. Und die gute Nachricht ist, es gibt ein Gegenstück zum Abendmahl im Himmel. Denn Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes mit einem perfekten Auferstehungskörper. Und an diesem perfekten Körper sind trotzdem zwei Löcher zu sehen. Die Nägelmale des Kreuzes, und in diesen Nägelmalen steht dein Name. Und sie erinnern den Vater zu jeder Zeit daran, dass sein Zorn über dein Leben aufgelöst ist, dass das Todesurteil über deinem Leben aufgehoben ist, dass dein Tod vom ewigen Leben verschlungen ist. So ist unser Gott. Obwohl wir seine Feinde waren, schließt er mit uns einen Bund. Er gibt sein Versprechen, verordnet seine Gebote und verdeutlicht uns das alles durch Zeichen. Und wisst ihr was? Das beruhigt ungemein. Denn genau das tut gute Theologie. Sie nimmt uns die Sorgen weg. Und das gilt für dich heute genauso wie für Noah damals und für alle Freunde Gottes in der Zeit dazwischen. Gehen wir in die Zeit dazwischen. Es war Jahre nach Noah. Das Volk Israel lebte im Ungehorsam gegen Gott. Obwohl sie eigentlich Gottes Freunde waren, lebten sie kein Stück besser als die Menschheit vor der Sintflut. Und wie damals für die gesamte Menschheit vor der Sintflut, so sagte Gott, ich werde euch richten dafür. Und statt Sintflut hieß es Exil in Babylon. Statt Noah hieß der Prophet des Untergangs Jesaja. Aber nach der Ankündigung des Gerichts sagt Gott auch durch diesen Jesaja, dass er sich erinnern wird. Dass er sich erinnern wird an das Versprechen seiner Gnade, an die Verheißungen seines Bundes. Wir lesen in Jesaja 54, Vers 9. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich versprochen habe, dass die Wasser die Erde nie mehr überfluten sollen und ebenso geschworen habe, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen, und die Hügel mögen wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.